Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Fredrik Steiger.
Die Altstadt von Sanaa ist ein architektonisches Juwel. Kein Wunder, dass sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe gekürt wurde. 7 8-stöckige Hochhäuser ragen hier auf, viele aus dem Mittelalter, alle im traditionellen Stil gebaut. Kinder spielen auf den gepflasterten Straßen, für Autos sind die meisten zu eng. Ein Kamel mit verbundenen Augen treibt eine alte, quietschende Sesammühle an. Hier vergisst man, dass das übrige Sanaa heute eine chaotische Großstadt ist. Ihre Einwohnerzahl ist in 5 Jahrzehnten von 60.000 auf 3 Millionen angeschwollen. Geradezu märchenhaft präsentiert sich Alt-Sanaa nach dem Eindunkeln, wenn die Lichter in den Häusern durch blasse Alabasterscheiben scheinen oder durch Buntglas. Dann erwacht der Souk so richtig zum Leben. Doch das Bild dieser geschäftigen heilen Welt trügt. Schon ein paar Begegnungen verdeutlichen wie unter einer Lupe die Probleme des Jemen. Gleich beim Bab al-Jemen, dem mächtigen Stadttor, hat Adel seinen Stand. Gambias verkauft er, Krummdolche. Vor dem Opferfest müsste das Geschäft eigentlich laufen. Gambias seien beliebte Geschenke, sagt Adel. Fast jeder männliche Jemenit hat mindestens einen. Manche tragen ihn selbst im Büro oder am Steuer eines Taxis. Bis zu 100.000 Rial, also 500 Dollar, koste ein edler Krummdolch, einer für Stammesführer. Doch viele von diesen geben ihr Geld heute lieber für modernere Waffen aus. 60 Millionen Schusswaffen gibt es angeblich im Jemen, fast 3 pro Bewohner. Oder wie es ein Diplomat in Sanaa ausdrückt, zu viele Jemeniten hätten heute bloß noch die Kalaschnikow im Kopf. Mohammed verkauft Rosinen. Er hat sie zu fast meterhohen Kegeln aufgeschichtet. Auf die Frage, woher seine Ware stamme, meint er: Zum Teil aus dem Jemen, das meiste aber aus Syrien. Jemen ist ein bitterarmes Landwirtschaftsland, das inzwischen einen Großteil seiner Lebensmittel importieren muss, beim Weizen gar über 90%. Es mangelt an Wasser und von dem wenigen, das noch da ist, wird viel für den Anbau einer Droge, des Katkrautes, verschwendet, das viele tagtäglich kauen. Zu klagen hat auch Faisal, der Silberschmuck verkauft.
No, that here is not money, because problem here in Sanaa. Not come more. Before is okay, but now is a little.
Bis Mitte Jahr seien noch viele Touristen gekommen, doch jetzt kämen nur noch ganz, ganz wenige. Jemen gelte inzwischen als hochgefährliches Land. Es ist ein Land im Krieg. Aber man solle doch zu Hause berichten, dass seine Landsleute nicht alle Krieger und Kidnapper seien, bittet er zum Schluss. Vor seinem Laden rollen kleine Jungs Gastonnen über die Pflastersteine. Im Winter wird es kalt im fast 2500 Meter hochgelegenen Sanaa. Und da decken sich die Menschen mit Reserven ein. Denn das Vertrauen in den Gasnachschub ist beschränkt. Und das in einem Land, das von der Förderung und dem Export von Öl und Gas lebt. Farbig, ja grell bunt, sieht es im Laden von Abdallah aus. Frauenkleider verkauft er. Die Saison sei schlecht, die Leute hätten kein Geld. Der Krieg, seufzt der, man spüre ihn auch wirtschaftlich. Seine düstere Stimmung passt nicht so recht zu den glitzernden Kleidern, dem paillettenverzierten Tuch, Gewänder, die man auf Sanaas Straßen nie sieht. Nur zu Hause, nur in den Frauengemächen könnten Jemenitinnen solche Stoffe tragen. In der Öffentlichkeit sind inzwischen alle verhüllt, bis auf knappe Seeschlitze. Der radikale Islam ist im Jemen auf dem Vormarsch. So bezaubernd, so weltentrückt also die Altstadt von Sanaa erscheint, die Probleme des heutigen Jemen sind auch hier angekommen. Bloß die Regierung will das Ausmaß der Krise nicht wahrhaben. Zwar benutzt sie sie, um mit der Drohung, das Land breche auseinander, Hilfe aus dem Westen und von den reichen Golfstaaten zu bekommen. Zugleich tut sie aber so, als habe man alles im Griff. Weil der Außenminister selber, wie zurzeit meistens, im Ausland ist, um für Sympathie und Hilfe für sein Land zu werben, führt sein Vize, Ali Al-Ayashi, die Geschäfte. Ein älterer, freundlicher Karrierediplomat. Sein Tenor: Jemen ist an seinen Problemen nicht selber schuld. Sein Land sei das Opfer des Kampfs um die Vormachtstellung im Nahen Osten zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Die schiitischen Houthis im Norden des Landes, die nun bereits zum sechsten Mal, diesmal blutiger als je zuvor, gegen die Zentralregierung in Sanaa rebellierten, würden vom Iran instrumentalisiert. Nein, er sage nicht, dass hinter dem Aufstand direkt das Regime in Teheran stecke. Aber es sei offenkundig, dass der Krieg an der Grenze zu Saudi-Arabien es dem Iran erlaube, Druck auf die Saudis zu machen. Jedenfalls stünden einflussreiche Kreise im Iran, geistliche Medien, Financiers hinter den Houthis. Wenn es nicht um einen Stellvertreterkrieg ginge, wäre die Lösung einfach, meint der Regierungsmann. Denn Jemen sei eine Demokratie und respektiere religiöse und kulturelle Minderheiten. Die Houthis könnten ganz legal ihre Rechte einfordern. Während Al-Ayashi ernste Probleme zumindest anspricht, sieht es Omar Babelgate, der stellvertretende Tourismusminister, als seine Aufgabe an, zu verharmlosen. Gern greift er zu Statistiken, etwa um zu belegen, dass für Ausländer die Gefahr, entführt zu werden, viel, viel kleiner sei, als die meisten meinten.
The total of them divided by the number of kidnapping, the result was 0,000001%.
Im Übrigen sei kein Land der Welt voll und ganz sicher.
Regarding the security, let us be very frank to each other. First of all, I don't think that there is a country 100% secure.
Er sieht weiterhin im Tourismus die Zukunftschance seines Landes.
By 2015 we are expecting to receive 2.5 million tourists.
Mit 2,5 Millionen rechnet er im Jahr 2015, mehr als doppelt so viele wie heute. Natürlich hat er recht, Jemen ist ein faszinierendes Land und hat enorm viel zu bieten. Doch zurzeit sind die Touristenhotels leer. Jemens Präsident Ali Abdallah Saleh ist eine schillernde Figur. Seine Schulbildung ist gering, sein Hintergrund ist ein militärischer. Aber er hält sich im Jemen seit nunmehr 31 Jahren an der Macht, ist also ein gewiefter Strippenzieher und Taktierer. Im Moment besteht seine Taktik darin, die Konflikte seines Landes nicht zu lösen, sondern zu instrumentalisieren. Kein Zufall etwa sei, dass er regelmäßig seine MiG-Kampfflieger über die Städte donnern lässt, meinen viele Jemeniten. Er demonstriere so nach innen, dass sich sein Land im Krieg befinde und er deswegen politische Schraube anziehen müsse. Vom Ausland fordert er gleichzeitig nachdrücklich Hilfe. Sein Land drohe sonst zum Failed State, zum gescheiterten Staat zu werden. Vor Getreuen gibt sich Präsident Saleh indes als Führer, der alles im Griff hat. Ausländische Hilfe zur Versorgung der inzwischen über 175.000 Vertriebenen durch den Krieg im Norden brauche der Jemen nicht. Man könne selbst für seine Bürger sorgen, behauptet er. Die Wahrheit sieht anders aus, meint Lord Jadawi vom UNO-Flüchtlingswerk UNHCR.
Many of those who fled the war in Sada arrived to the camp.
Viele der Vertriebenen seien traumatisiert und völlig erschöpft nach 4-5 Tagen Marsch, bis sie ein Flüchtlingslager erreichten. Nicht einmal die Grundbedürfnisse ließen sich befriedigen. Es fehle an Wasser, Lebensmitteln und Zelten, klagt eine Mutter mit 9 Kindern. Dass die Weltöffentlichkeit von diesem opferreichen Krieg trotzdem kaum Kenntnis nimmt, liegt daran, dass es ein Krieg ohne Bilder ist. Die jemenitische Regierung verbietet Journalisten jeden Zugang zu den umkämpften Nordprovinzen. Der einheimische Journalist Khaled Al-Hamadi ist einer der wenigen, die regelmäßig wenigstens so nahe hinfahren, wie es gerade noch möglich und erlaubt ist.
I visited the IDB's camp in Al Mazraq, near to the border with Saudi Arabia and with Saada province. At that time, when they set up this camp, it was.
Eben war er im Lager Masrat am Rande der Kampfzone im Norden. Es birst aus allen Nähten. Gedacht für 2000 Vertriebene, leben heute dort weit mehr als 10.000.
The international organizations, the local organizations, the UN government couldn't meet.
Die Regierung und die internationalen Hilfswerke seien völlig überfordert. Woche für Woche schwillt der Strom der Vertriebenen um Tausende an.
The fighting increased day by day, and with the increasing of fighting, the IDBs.
Und die Kämpfe würden immer heftiger. Selbst in den Notlagen sind Explosionen zu hören, manchmal schlagen gar Geschosse ein. Die Gewalt und die politisch gewollten Behinderungen machen es den Helfern zusätzlich schwer. Sogar das IKRK musste inzwischen seine internationalen Mitarbeiter aus der am meisten umkämpften Provinz Saada abziehen, sagt Rababal Rifai.
Since a couple of months ago we temporarily withdrew the expatriate staff that were in Saada, so that was 5 persons. So work continues.
Aber das Rote Kreuz sei noch mit lokalen Mitarbeitern präsent. Ja, es hat gar sein Engagement im Jemen mehr als verdoppelt.
According to our reading of the situation, yes, people are generally in need of help. Going back to Yemen in general, it's a country.
Die Menschen seien dringend auf Hilfe angewiesen. Dass die Regierung schon für sie sorge, wie Präsident Saleh beteuert, widerspricht also der Lesart des IKRK. Schwierig ist es aber für die Hilfswerke auch, allen Opfern gleichermaßen zu helfen.
We all go by the same guiding principles, and on top of that, at the top of that, our neutrality, independence.
Neutralität sei, so Rababal Rifai, bekanntlich das Leitprinzip des IKRK. Man halte daher Kontakt zur Regierung und zu den Houthi-Rebellen. Vor Ort, im Kriegsgebiet, ist das IKRK aber auf den jemenitischen Roten Halbmond angewiesen.
The Red Crescent also accepts these principles. Obviously, it's not easy.
Auch dieser halte sich an das Prinzip der Neutralität, behauptet sie. Doch der Rote Halbmond ist eine regierungsnahe Organisation und die Regierung will nicht, dass auch jenen Opfern, die Houthi-Sympathisanten sind, geholfen wird. Hinzu kommt, dass die Gebirgsgegenden im Nordjemen zu den ärmsten der Welt zählen. Eine lokale Versorgung der Kriegsopfer ist unmöglich. Bei alledem ist niemandem klar, was die aufständischen Houthis eigentlich wollen. Einen eigenen Staat im Norden des Jemen? Oder lediglich mehr Autonomie und mehr materielle Hilfe aus Sanaa? Oder treibt sie die sehr persönliche Fehde mit Präsident Saleh, seitdem dieser 2004 ihren Führer Hussein al-Houthi auf brutale Weise töten ließ? Und wer manipuliert hier eigentlich wen? Ist es der Iran, der die Houthis als Marionetten missbraucht? Oder benutzt Präsident Saleh die Houthi-Rebellion und die Angst der Saudis vor einer Eskalation, um massive saudische Finanzhilfe zu erpressen? Laut Leuten, die es wissen müssten, flossen soeben $1 Milliarde, die Saleh zur Stabilisierung seines Regimes dient. Was bleibt, ist der Eindruck, dass niemand wirklich interessiert ist, das Blutvergießen zu beenden. Ebenso gefährlich wie der Konflikt im Norden des Jemen ist jener im Süden, auch wenn er zurzeit noch weniger blutig ist. Die Stimmung in der Hafenstadt Aden, der früheren Verkehrsdrehscheibe im britischen Kolonialreich und späteren Hauptstadt des kommunistischen Südjemen, ist zunehmend explosiv. Dabei sah alles so positiv aus, als 1990 der Nord- und Südjemen vereinigt wurden. Jetzt hätten die Leute ihre Hoffnungen verloren, sagt der Journalist Abdul Waled Abdullah. Er arbeitet für das staatliche und zensurierte Fernsehen TV of Aden, lässt sich aber weder den Mund verbieten noch die Fröhlichkeit nehmen.
No bright future for my kids, no security, no law, no a lot of things.
Die Zukunft sehe nicht gut aus für seine Kinder. Keine Sicherheit, keine Rechtsstaatlichkeit, dazu 35% Arbeitslosigkeit und außerdem Zehntausende von somalischen Elendsflüchtlingen, die jährlich in den Südjemen strömten.
From 64 worked very well. After 94 in very bad situation. No new equipment, new cameras.
Aden habe es besser gehabt unter den Briten und sogar unter dem sozialistischen Regime. Heute erinnert wenig mehr an die einstige Bedeutung der alten Hafenstadt. Da mögen sich Journalisten des Lokalfernsehens noch so sehr um ein positiveres Bild bemühen. Am Hafen drehen sie gerade ein Video, das für den Südjemen als Touristenziel werben soll. Ein Vertreter der Hafenbehörde erklärt, welch tolle Dienstleistungen er ausländischen Yachtbesitzern anbieten könnte. Der exzellent gelegene Hafen von Aden, einst nach New York und Liverpool der drittgrößte der Welt, ist heute nur noch ein Schatten seiner selbst. Ganz selten hört man ein Schiffshorn. Es herrscht kaum Verkehr. Das einzige verbliebene größere Hotel ist leer, bis auf ein paar einheimische Familien mit Kindern am Pool. Der pensionierte Ingenieur und frühere Staatssekretär Abdulrahman al-Basri, der zu sozialistischen Zeiten in der DDR studiert hat, schwelgt in der Vergangenheit.
Der Flughafen von Aden, früher in der englischen Zeit mehr als 100, das war vor 50 Jahren, 100 Flugzeuge im Tag.
Heute landet hier pro Tag kein halbes Dutzend Maschinen mehr und der Hafen müsste dringend wiederbelebt werden.
Man muss überlegen, wie man also diesen Hafen in die Arbeit bringen kann.
Rezepte hat auch er keine. Eine Sezession des Südjemen lehnt er jedoch entschieden ab.
Wir sind gegen die Wiederspaltung Jemen. Das liegt nicht in unserem Interesse.
Doch mit dieser Meinung gehört er mittlerweile zu einer Minderheit im Süden. Repräsentativer ist da Rakia Humaydan, die erste Jemenitin überhaupt, die es zur Anwältin gebracht hat. Sie ist empört über das, was sie als feindliche Übernahme des fortschrittlichen Südjemen durch den rückständigen, von Stammesdenken und islamischen Eifern geprägten Nordjemen nennt.
Yemen has never been one Yemen. We have never been part of Yemen. We used to call the Northerners Yemenis.
Jemen sei gar nie ein Einheitsstaat gewesen. Der Norden und der Süden gehörten überhaupt nicht zusammen. Der Norden habe dem Süden die radikale Interpretation des Islam aufgezwungen und beute zugleich die Südprovinzen wirtschaftlich aus. Kein Wunder, dass die sezessionistischen Kräfte Zulauf haben. An eine friedliche Trennung glaubt aber niemand. Erste Gewaltakte gab es schon. Nun warten die Strippenzieher im Süden auf ihre Chance. Sie wächst, je stärker die Regierung vom Krieg im Nordjemen absorbiert ist. Manche Sezessionisten schrecken auch nicht zurück vor einem Pakt mit dem Teufel, mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida. Auch deshalb wird Al-Qaida im Jemen immer stärker. Vize-Außenminister Ali Al-Ayashi wiegelt zwar ab. Die Sicherheitskräfte seien im Alarmzustand, man habe das Problem im Griff. Außerdem sei Al-Qaida eigentlich gar kein jemenitisches Problem. Schuld sei der Zustrom von Terroristen aus Somalia, Saudi-Arabien, Irak, Afghanistan und Pakistan. Das sieht der Terrorexperte Abdulela Haider Shea anders.
Al-Qaida hier für das أفرادها وشبابها هم يمنيين.
خصوصاً. Die meisten Al-Qaida-Terroristen hier seien Jemeniten.
الذين هم تنظيم القاعدة هم قليل بالعشرات.
Wirkliche, zu allem entschlossene Kämpfer gäbe es freilich nur einige Dutzend. Aber sie fänden mehr und mehr Unterstützung bei den Stämmen, die sich von der Regierung vernachlässigt fühlen. Auf die Frage, wie viele Sympathisanten Al-Qaida denn habe im Land, grinst er: etwa 5 Millionen. Lange galt zwischen Al-Qaida und der jemenitischen Regierung ein stiller Pakt. Das Terrornetzwerk darf das Land nutzen, um Attacken vorzubereiten, solange es nicht im Jemen selber zuschlägt. Das bot Präsident Saleh zudem den Vorwand, massive US-Unterstützung zu verlangen. Angeblich für den Kampf gegen Al-Qaida, tatsächlich aber allgemein für den Aufbau seines Sicherheitsapparates. Inzwischen ist laut Terrorexperte Shea nicht mehr sicher, ob Al-Qaida sich an den vermuteten Pakt hält. Und unsicher sei erst recht, ob das Regime Al-Qaida tatsächlich unter Kontrolle habe. Ein US-Diplomat, der nicht genannt werden will, meint seinerseits, die Kooperation mit der jemenitischen Regierung erfolge zwar angesichts der US-kritischen öffentlichen Meinung diskret, sei aber äußerst intensiv. Doch wirklich erfolgreich sei sie leider nicht. Man müsse beim Aufbau der jemenitischen Sicherheitskräfte ganz weit unten anfangen. Und er sagt auch, für die USA sei der Jemen heute, neben Afghanistan und Pakistan, das Problemland Nummer 3. Doch an eine militärische Lösung glaubt der Journalist Mohammed Al-Qadi nicht.
I think if the international community is interested in minimizing the presence of Al-Qaida or attacking Al-Qaida in Yemen.
Wolle die internationale Gemeinschaft Al-Qaida im Jemen nachhaltig schwächen, dann müsste sie Druck auf die Regierung machen, alle Probleme anzugehen. Die Vernachlässigung des Südens, die Rebellion im Norden, die grassierende Korruption, die Bevölkerungsexplosion, die dramatische Wirtschaftskrise. Denn all das nütze den Terroristen und sorge derzeit für regen Zulauf. Die Regierung in Sanaa hat außerhalb der Hauptstadt selber immer weniger zu sagen. Es gelingt ihr kaum noch, die Rebellion im Norden, die Sezessionsbestrebungen im Süden und Al-Qaida zu kontrollieren. Das hat auch damit zu tun, dass das bereits jetzt ärmste Land der arabischen Welt wirtschaftlich ausblutet. Nachdem die Erdöleinnahmen allein im vergangenen Jahr um 50% eingebrochen sind und weiter rapide sinken, fehlt Präsident Saleh das Geld, um das zu tun, was er am besten konnte. Geschickt mit der Verteilung von Geld, die vielen bewaffneten Stämme bei Laune halten. Oder, wie es Murad Safir ausdrückt, Vizedirektor eines von Amerikanern finanzierten Demokratieinstituts:
Once a ruler rules Yemen, he tried to serve the most powerful people. Because power in Yemen is measured by proximity to the ruler. Even if you have a bird view of
Wer Yemen regiere, müsse sich mit den Mächtigsten im Land arrangieren. Diese wiederum drängten zur Macht und wollten umgekehrt für ihre Loyalität honoriert werden. Mit Demokratie hat das wenig zu tun und mit vernünftiger Wirtschaftspolitik erst recht nicht. Der Ökonomieprofessor Mohamed Joubran von der Universität Sana'a sieht in der Misswirtschaft gar die Hauptursache der gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das Land besäße eigentlich reiche Ressourcen. Die miserable Wirtschaftspolitik sei schuld, dass es eines der ärmsten Länder der Welt sei. Viel zu billig habe Jemen sein Öl verhökert und viel zu billig verkaufe es nun sein Gas. Und er meint gar, die ganze Wirtschaftspolitik sei einzig darauf ausgerichtet, dass Präsident Saleh, seine Familie und seine Getreuen sich bereichern könnten. Das Land sei durch und durch korrupt. Dass die Korruption ein großes Problem sei, bestreitet auch Bilkis Ahmed Abu Osba nicht, die stellvertretende Chefin der staatlichen Antikorruptionsbehörde, die primär ein Feigenblatt ist. Die Korruption behindere die Entwicklung, führe zu Arbeitslosigkeit und verhindere Investitionen. Aber jetzt tue man etwas dagegen. Die Antikorruptionsbehörde residiert in einem frisch renovierten Gebäude im Zentrum von Sana'a. Die Büros sind großzügig ausgestattet. Und Frau Dr. Abu Osba wird nicht müde, Fälle aufzuzählen, in denen ihre Behörde eingegriffen habe. Bloß wurde bisher irgendjemand verurteilt wegen Korruption?
Until now, no.
Nein, so weit sei man noch nicht. Die Fälle seien noch bei den Gerichten. Aber sie werde vom Präsidenten persönlich unterstützt, meint sie. Er lese all ihre Berichte und antworte darauf. Dass der Präsident wohl der Hauptdrahtzieher der Korruption ist, darf sie natürlich nicht sagen. Oder wie es ein ausländischer Beobachter ausdrückt, Präsident Saleh sei durchaus für die Korruptionsbekämpfung. Denn für ihn bedeutet Korruption, dass Schmiergeld verschwende, bevor es bei ihm anlange. In der Eingangshalle des Sheba Hotels in Sana'a telefoniert ein indischer Geschäftsmann mit Wiederverkäufen seiner Produkte. Er verkaufe ordentlich, der Jemen müsse ja fast alles importieren. Nachdem das Mikrofon ausgeschaltet ist, ergänzt er, investieren würde er im Jemen nie, das sei viel zu unsicher. Auch Mohammed al-Sadi, der stellvertretende Generalsekretär der islamistischen Isla-Partei, sieht die Wirtschaftskrise als noch bedrohlicher als die kriegerischen Konflikte.
The economy first and profiting, but it came from the bad management.
Der Jemen leide vor allem unter der Armut. Das Land werde miserabel geführt.
They are not apply the law. They are not apply the constitution.
Die Regierung breche die Verfassung, die Gesetze, sie unternehmen nichts gegen die Korruption, kritisiert der Oppositionspolitiker. Auf die Frage, was seine Partei denn anders machen würde, bleibt er indes äußerst vage.
The priority education, economic, civility and to develop the management.
Bildung, Wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit seien die Prioritäten, doch konkrete Rezepte hat auch die größte Oppositionspartei keine. Kein Wunder also, dass selbst Thomas Engelhardt, dem Chef der GTZ, der Deutschen Entwicklungshilfe im Jemen, die sonst bei Entwicklungsexperten übliche Zuversicht fehlt.
Wir glauben, dass der Jemen durch eine sehr schwere Krise gehen wird, wenn nicht massive politische und wirtschaftliche Reformen stattfinden. Wir sind sehr pessimistisch, wenn wir alles zusammenfassen und wenn wir auch die zunehmende Bedrohung durch radikale Kräfte, sprich Al-Qaida, betrachten, die sich hier im Jemen neu formiert, ist die Aussicht für den Jemen, auch wenn sie den Krieg jetzt im Norden nicht ganz schnell zu Ende bringen, äußerst negativ.
Und er warnt, es wird nicht mehr lange dauern, bevor aus dem Jemen Millionen von Flüchtlingen strömen, auch nach Europa. Selbst unabhängige politische Köpfe im Jemen beurteilen die Lage gleich negativ. Der Politikanalyst Ali Saif Hassan zum Beispiel sagt offen, dass man bei Überschriften in ausländischen Zeitungen «Jemen, ein Land am Abgrund» das Fragezeichen ruhig weglassen könne.
For Yemen, maybe the only reason to save Yemen from a failed state is its position, because it is too close to the oil resources, to the international.
Der einzige Grund, der dagegen spräche, dass Jemen wie zuvor Somalia oder Afghanistan zum Failed State, zum gescheiterten Staat werde, sei seine geografische Lage. Das Land befinde sich zu nahe bei den Ölquellen auf der arabischen Halbinsel und direkt am Zugang zum Suezkanal. Er versuche ja optimistisch zu bleiben, aber eigentlich sei er es nicht.
Oh no, I'm not optimistic. I'm trying to be optimistic to survive. But really, when it comes to really, reality is very hard, very difficult to be optimistic in Yemen.
Und der Journalist Mohammed Al-Qadi meint,
this political regime in Yemen is not giving a silver lining, I mean, for people.
Das gegenwärtige Regime mache es unmöglich, einen Silberstreif am Horizont zu sehen. Dabei, so glaubt er, wäre es durchaus möglich, die Probleme zu lösen. Dann nämlich, wenn alle in guter alter jemenitischer Tradition zusammensäßen und verhandelten, bis man Lösungen habe.
All political press should sit together and agree about what should be done. If they find anybody, they can all.
Die internationale Gemeinschaft sollte dabei helfen. Das Problem ist bloß, Katar, das vor einem Jahr zwischen der Regierung und den Houthi-Rebellen vermitteln wollte, wurde grob desavouiert. Und Bitten um neue ausländische Vermittler gibt es zurzeit keine. Nicht bei den USA, nicht bei den Nachbarn am Golf, nicht bei den Europäern und auch nicht bei Organisationen wie dem IKRK. Die Hoffnung, so hört man ständig, sei einzig Allah. Oder, wie es der Demokratieförderer Murat Safir ausdrückt,
because I know that in a moment of a bias, in a moment of darkness, there will be like a small crack of hope, a small crack of light, where those people I know.
Gerade in der Stunde der Dunkelheit zeige sich plötzlich ein Licht und die Menschen fänden zusammen. Das ist schön formuliert. Doch niemand weiß, woher in der heutigen Wirklichkeit im Jemen dieses Licht kommen soll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.